أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم. Alhamdulillah, jetzt haben wir schon eine gewisse Zeit vom Ramadan durchgemacht. Ich glaube, jetzt ein Drittel sind, meine ich, ungefähr rum. Also bald sind es schon 2 Wochen, bald ist es schon die Hälfte. Jetzt gerade Iftar gemacht, alle Bäuche voll, Hunger gesättigt, durstgestillt, inshallah. Wahrscheinlich sind manche von uns noch ein bisschen träge, kaputt, dann kommt jetzt das bisschen Sitzen erstmal ganz gut, inshallah. Heute ist mein dritter Teil. Also mein dritter Vortrag, und heute beginnen wir dann auch tatsächlich mit den eigentlichen Prophetengeschichten, inshallah. Ich habe ja gesagt, ich möchte das Ganze chronologisch gestalten, also von Anfang die Zeit dann quasi durchgehen. Das bedeutet, wir fangen mit Adem alaihissalam an. Wir haben beim letzten Mal schon, zwar schon mit Adem alaihissalam angefangen, aber da waren es eher grundlegende Sachen, die ein Muslim begreifen sollte, über sich selber als Menschen wissen sollte, den Adem alaihissalam ja stellvertritt. Und heute gehen wir dann explizit auf die Geschichte von Adem Alisam selber ein, also auf seine Biografie, auf die Historie. Und da möchte ich dann, inshallah, da ungefähr anfangen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Nämlich, ja, fange ich mal wieder bei der Erschaffung Adem Alisam an. Da möchte ich auch gar nicht mehr allzu tief reingehen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Nämlich, hat Allah Ta'ala jetzt beschlossen, einen Stellvertreter, einen Khalifen auf Erden zu entsenden, also den Menschen Adem alaihissalam als allererst, und das hat er den Engeln verkündet. Daraufhin haben die Engel solch eine Demut gehabt, weil das ja keine kleine Sache ist, die jetzt beschlossen wird, wie nicht eine Blume auf der Wiese wächst jetzt mehr. Das ist ja eine große Entscheidung, ein großer Schritt, der jetzt gefällt wird, der jetzt vorgenommen wird. Die Engel haben solch eine Demut bekommen, weil sie auch wissen, wenn Adem alaihissalam jetzt der Stellvertreter, das höchste Geschöpf ist, sind sie alle ihm erstmal untergeordnet. Er wird höher sein als sie bei der. Ja. Soll ich warten? So, die Engel auf jeden Fall haben solch eine Demut gehabt, weil sie jetzt wissen, er wird in der Stellung bei Allah mehr höher sein als die Engel. Sie werden ihn also ja untertan mehr oder weniger sein. Sie werden ihn untergeordnet sein, beziehungsweise ein Mensch zu dem Hadith vom letzten Mal kann höher sein als ein Engel. Und darüber waren sich diese bewusst. Sie hatten solch eine Demut vor Allahs Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, dass sie angefangen haben, um die Kaaba des Himmels, Beitul Mamur heißt diese, Tawaf zu machen. Sie haben, es wird überliefert, 3 Stunden am Tag Tawaf gemacht, insgesamt 7 Mal, also 7 Tawaf haben sie gemacht. Und daher kommt immer noch der Ritus, das Ritual, das wir sowohl bei Umrah als auch bei der Hadsch machen, nämlich das Umkreisen der weltlichen Kaaba. Die weltliche Kaaba in dieser Dünya, Beitullah, und die Himmelskaaba, Beitul Mamur. Es sind beides die Zentren, sage ich mal, des Gottesdienstes, dahin, wo sich die Körper hinwenden beim Gottesdienst. Und die Engel haben, wie gesagt, vor Demut angefangen, diese Kaaba im Himmel zu umschreiten, 7 Mal Tawaf zu machen. Und daher kommt immer noch der Brauch, dass wir bis heutzutage dasselbige tun. Allah Ta'ala hat den Engeln befohlen, jetzt Erde von dieser Dünya zu nehmen, es mit Wasser zu vermischen, also zu Lehm zu machen. Und daraus hat Allah Ta'ala dann Adem alaihissalam erstmal seinen blanken Körper formen lassen. Er hat den blanken Körper geformt, ohne Seele erstmal, ein hohler, lebloser Körper, und hat ihn 40 Tage lang bei Wind und Wetter, in der Sonne, im Regen, im Wind stehen lassen und vor sich hinreifen lassen. Währenddessen, auch Shaitan wusste davon Bescheid, damals noch den Namen Azazil gehabt, Iblis, wie wir ihn heute auch unter dem Namen kennen. Er war natürlich eifersüchtig, aber auch neugierig. Er hatte auch Angst, weil er wusste, okay, dieser Adem, dieser Mensch, er wird mir jetzt meine Stellung höchstwahrscheinlich wegnehmen. Dann ist er hochmütig zu diesem Körper gegangen, hat sich erstmal den leblosen Körper angeschaut, hat, es wird berichtet, sogar dran geschnipst. Boah, das hört sich ja so hohl an, ist dann sogar da reingekrochen, hat einmal geschaut, da ist ja tatsächlich hohl von innen, hier ist ja gar nichts. Was ist denn daran jetzt so viel wert? Und dann hat er sich auch bei den Engeln beschwert, hat er quasi versucht, die Fitna unter den Bewohnern, die es damals gab, vom Himmel und Erde, also sprich Dschinn und den Engeln, Fitna zu stiften, zu sagen, wenn jetzt euer Herr euch befiehlt, ihm zu gehorchen, diesen Menschen, würdet ihr das tun? Und alle haben einstimmig gesagt, gewiss, wir würden es auf jeden Fall tun. Wenn das der Befehl unseres Herrn ist, dann werden wir das machen. Und er meinte, ach Quatsch, ich würde das doch nicht machen. Ich bin aus Feuer, ich bin etwas Besonderes, ich bin aus Feuer erschaffen. Das ist nur lebloser Ton, Schlamm, Erde ist das. Ich bin auch sehr viel mehr wert. Ich würde das nicht machen. Da hat er dann schon, sage ich mal, die erste seine Stellungnahme genommen. Da, obwohl Adem Alissa noch nicht am Leben war, hat er sich schon gegen ihn ausgesprochen gehabt. Und er hat auch was gemacht. Jetzt, gerade in der Anfangszeit, werden wir sehr viele Taten hören, die das allererste Mal in der Geschichte der Existenz vollzogen wurden und dann ein Vorreiter für sehr vieles andere wurden. Ob es gute Taten sind, die dann auch auf die Person zugeschrieben werden, die es das erste Mal verrichtet hat. Oder ob es auch schlechte Taten sind, die auf die Person zugeschrieben wird, die es das erste Mal verrichtet hat. Beispielsweise werden wir noch, inshallah, die Geschichte von Habil und Kabil hören. Die beiden Söhne von Adem alaihissalam, die sich dann gegenseitig oder wo der eine den anderen umgebracht hat. Das war der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Und jeder Mord, der danach passiert, wird auch dann auf den ersten Mörder zurückgeschrieben. So, und Shaitan, Iblis, hat jetzt etwas gemacht, was das allererste Mal gemacht wurde, nämlich er hat einen Vergleich gezogen. Er hat einen objektiven, beziehungsweise objektiv klingt schön, einen oberflächlichen Vergleich hat er gezogen. Er sagt, ich bin aus Feuer, äußere Gestalt, ich bin so erschaffen worden, und er, seine äußere Gestalt, ist jetzt aus Lehm, aus Erde erschaffen worden, also bin ich doch mehr wert. Er hat Kibir gehabt wegen Vergleichen aufgrund äußerlicher Faktoren. Und das lehrt uns auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, nämlich vergleichen äußerlich geht nicht. Man sagt ja immer, nur Allah kennt die Herzen. Und dem ist natürlich auch so. Wir können alle nicht in die Herzen reinschauen. Also können wir auch über niemanden anderen äußerlich uns irgendwie mit ihm vergleichen. Ich habe mehr Aufrichtigkeit als er oder er hat mehr Aufrichtigkeit als ich. Geht ja in beide Richtungen. Oder diese Sache ist er schlechter als ich, also Vorurteile aufgrund Äußerlichkeiten. Der ist reich, dann wird er bestimmt voll hochmütig sein, voll schnöselig sein oder sonst etwas. Kannst du nicht sagen, vielleicht ist ein Reicher sehr viel demütiger, als wir es sind oder als ein armer Mensch das ist. Vergleichen äußerlich auch bei Sachen, was beispielsweise Risk angeht, die Versorgung, was man bekommen hat. Ich habe nicht so einen guten Job wie er. Und dann eifersüchtig werden, neidisch werden, das gehört sich nicht. Das gehört zu einem Muslime nicht in den Charakter rein. Neid, Missgunst, Hass, Neid, so diese ganzen schlechten Eigenschaften, die kommen aufgrund von äußerer Vergleiche. Allah weiß schon, was er tut. Allah erschafft jeden Menschen, er schafft jeden Moment, den man durchlebt, und er schafft auch die Prüfungen, die man durchlebt. Auch das Risk, womit man versorgt wird. Und sich selber jetzt mit anderen zu vergleichen, bedeutet also zu sagen, ja Allah, irgendwas machst du falsch. Denn ich denke, ich hätte mehr verdient als er. Ich denke, ich hätte diese Prüfung nicht verdient, er vielleicht mehr. Oder auch beim Mitleid. Natürlich soll man jetzt Mitleid mit Leuten haben, die in einer schlechten Situation sind. Aber man soll auch nicht vergessen, es ist ihre Prüfung. Wenn jemand krank ist, wenn jemand stirbt, beispielsweise, auch ein ganz großes Thema, damit wird jeder mal zu tun haben, sowohl bei seinem Bekannten, Verwandtenkreis, aber als auch bei sich selber. Jeder wird mal sterben. Und all das ist zwar etwas Äußerliches, was wir betrachten können, aber etwas, was von Allah vorherbestimmt wurde. Darüber muss man jetzt natürlich schauen, wie man damit umgeht mit der jeweiligen Situation. Man soll trösten, man soll seine Konsequenzen daraus ziehen, seine Lehren daraus ziehen, aber man soll nicht über bestimmte Situationen klagen oder vergleichen, wieso, weshalb, warum ist das so? Wenn Allah es möchte, dann erschafft er das so und alles, was er erschafft, ist perfekt. Und Iblis, Shaitan, hat jetzt den ersten oberflächlichen Vergleich der Menschheitsgeschichte gemacht. Ich bin so, Adem ist so. Und dadurch hat er dann was genommen von Adem a.s.? Sein Hack. Er hat sein Hack genommen. Er hat Adem Al-Islam Sachen zugeschrieben, Schlechtigkeit zugeschrieben, die er vielleicht gar nicht hatte. Und er hat sich selber Sachen zugeschrieben, die er auch gar nicht hatte. Und was ist dann passiert, nachdem Adem Al-Islam das gemacht hat, Vergleich gezogen hat und sich dementsprechend übergestellt hat? Er wurde von Allah Ta'ala verflucht. Er wurde ab diesem Moment zum verfluchten Shaitan, zum gesteinigten Shaitan, wie wir ihn heute noch betiteln. Und das zeigt uns auch etwas sehr Wichtiges. Nämlich nur, weil Iblis, weil Shaitan einen Vergleich gezogen hat und von Adem a.s., einem Menschen, sein Hack genommen hat, wurde er von Allah verflucht. Wir erinnern uns an das letzte Sohbet und da haben wir gelernt, Iblis, also Shaitan, bevor er der Verfluchte wurde, war ein in Anführungsstrichen gottesfürchtiger Diener. Er hatte sehr viele Gottesdienste gemacht. Er hat sich hochgearbeitet. Er war ein normaler Dschinn, aber durch seine ganzen guten Taten, die er verrichtet hat, über all die Jahre hinweg, hat er solch eine Stufe am Ende bekommen, dass er über den Engeln übergeordnet war. Dass er der Leiter der Armee der Engel wurde. Und all das, was er sich über Mühe jahrelang aufgebaut hat. Und er hat sehr viel mehr gebetet. Wir haben beim letzten Mal gelernt, es gibt in dieser Welt keinen Ort, keinen Platz, wo Shaitan nicht war und seinen Kopf in die Niederwerfung gelegt hat. Also überall, wo ihr jetzt gerade sitzt, wo ich jetzt sitze, genau hier wird Shaitan irgendwann mal gewesen sein und hat gebetet, hat Sejde gemacht. Und das über, wie gesagt, Jahre hinweg. Und nur, was heißt nur? Weil er jetzt einmal von einem Menschen seinen Hack genommen hat, wurde er von Allah verflucht und alles wurde ungültig, alles wurde nichtig, was er gemacht hat. Denn der Mensch ist in Allahs Augen das höchste Geschöpf, das wertvollste. Es ist unter anderem auch das wertvollste Geschöpf, weil der Mensch die Eigenschaften Allahs bestens in sich widerspiegelt. In uns sieht man Ar-Razak beispielsweise, wie Allah uns Menschen versorgt. El-Alim, der Wissende, wie komplex er einen menschlichen Körper beispielsweise aufgebaut hat. Die Jungs, die sich ein bisschen mit Medizin auskennen beispielsweise, die wissen das sehr wohl. In uns Menschen sieht man die Eigenschaften Allahs sich widerspiegeln. Und deshalb liebt Allah. Allah liebt sich selber und deshalb liebt er auch den Menschen. Er erkennt sich hier selber in seiner Schöpfung, so wie ein Künstler gerne mal im Nachhinein sein Kunstwerk auch bestaunt. Auf jeden Fall, Allah liebt den Menschen so sehr, ist dem Menschen so nah. Er sagt ja selber, ich bin euch näher als eure Pulsschlagader, Halsschlagader. Und die ist in uns drin. Was gibt es Näheres an uns als unser Blut, was uns durchläuft? Allah ist uns aber noch näher. Ein Mensch hat jetzt solch einen Wert bei Allah. Das bedeutet, wir, liebe Brüder, müssen ganz besonders aufpassen vor einer Sache, nämlich vor Hack anderer Menschen. Ob es jetzt Muslime sind, Familie, ob es fremde Leute sind, nicht Muslime, es sind alles Menschen. Und einem Menschen seinen Hack zu nehmen, kann im schlimmsten Fall dazu führen, verflucht zu werden. Denn nur deshalb wurde Shaitan verflucht. Er hat sich dem Befehl Allahs widersetzt, hat das Hack von Adem a.s., dem Menschen, genommen. Hack ist ein sehr wichtiges Thema. Allah sagt, ich verzeihe alle Sünden außer Schirk am Tag des Gerichts. Aber da gibt es noch eine Ausnahme. Nämlich, wenn man, wie gesagt, einen anderen Menschen Hack genommen hat, dann wird Allah sagen, ich bin raus aus der Sache. Ich sage weder, du wirst dafür bestraft, noch ich vergebe dir. Du musst jetzt zu dieser Person gehen und das mit der klären. Allah sagt, das ist etwas, wo sogar ich mich am Ende raushalte, weil das so wertvoll ist. Am Tag des Gerichts, wenn wir auch ganz viele gute Taten gemacht haben, unsere Sünden bereut haben oder Sünden gar nicht erst gemacht haben und eigentlich zu den Gewinnern gehören würden, wir unsere Rechenschaft sehr gut abgelegt haben, über Sirat gehen werden, die Brücke gehen werden und dann vor Jannat stehen werden, wird es aber noch einen Ort geben. Das ist eine freie Fläche. Und dieser Ort, liebe Brüder, der ist jetzt für einen ganz bestimmten Zweck da. Der Zweck ist nämlich, sämtliche offene Angelegenheiten, die noch da sind, zu klären. Das bedeutet, wenn irgendwer von irgendwem noch seinen Hack offen hat, dann wird das spätestens dort geklärt, denn mit offenen Angelegenheiten wird nicht in Jannat reingegangen. In Jannat gibt es keine Probleme. In Jannat gibt es keine Streitereien oder Schuld, die man offen hat. All das wird davor geklärt. Du wirst nicht in Jannat reinkommen, bevor du nicht jedem sein Hack zurückgegeben hast, beziehungsweise diese Personen, denen du das Hack genommen hast, ihr Hack halal machen. Und bei Shaitan ist es sehr schlimm ausgegangen. All seine Gottesdienste, Wenn er gefastet hat, sein Fasten. Wenn er gebetet hat, sein Beten. Das machen wir ja gerade. Wir sind ja im Monat Ramadan. All das war umsonst, weil er von einem Menschen seinen Hak genommen hat. Auf jeden Fall, Adem a.s., sein Körper aus Lehm wurde geformt, wurde 40 Tage lang stehen lassen und ist gereift. Dieser Lehm, aus dem er erschaffen wurde, aus dem er geformt wurde, war wie gesagt eine Mischung aus der Erde von dieser Welt und Wasser. Und nachdem sein Körper fertig gestaltet wurde, ist ein Stückchen davon übergeblieben. Dieses Stückchen, dieser Restteig, sage ich mal, der wurde dann nicht einfach weggeschmissen, der wurde auch verwertet. Für was wurde er verwertet? Daraus wurde die Dattelpalme gemacht. Die Dattelpalme, sagt unser Prophet, a.s., er sagt, ehrt die Tante, ehrt die Schwester väterlicherseits, also ehrt eure Tante. Da fragten die Sahaba, ja, Rasulallah, wer ist denn unsere Tante, unsere Schwester väterlicherseits? Und er meinte, es ist die Dattelpalme. Denn euer Vater Adem a.s. wurde aus demselben Material geschaffen wie die Dattelpalme und sie wurde aus demselben Material geschaffen wie Adem a.s. Und deshalb in dem Hadith werden die beiden als nahezu Geschwister betitelt. Auf jeden Fall. Bevor Adem a.s. dann seine Seele eingehaucht bekommen hat, war die Seele schon existent. Wann war sie existent? 40.000 Jahre bevor Allah den Körper von Adem a.s. geformt hat, hat er schon seine Seele und nicht nur seine, sondern alle Seelen erschaffen und sie in einem Ort unterhalb seines Thrones aufbewahrt, bis sie irgendwann ihre Pflicht jetzt antreten werden, ihre Mission antreten werden, um auf diese Dünya zu gehen. Bei Adem a.s. war es als allererstes soweit, aber da waren wir alle schon da, unsere Seelen auf jeden Fall, die waren alle schon da. 40.000 Jahre bevor Adem a.s. seinen Körper erschaffen wurde. Und bevor die Seelen erschaffen wurden, noch da vor 40.000 Jahren, also 80.000 Jahre bevor Adem a.s. sein Körper geschaffen wurde, wurde das Rizq niedergeschrieben. Rizq habe ich jetzt vorhin auch kurz angesprochen, die Versorgung Allah Ta'alas, also wie Allah uns Menschen versorgt. Und da zählt alles drunter. Nicht nur das Wasser, was ich trinke, nicht nur das, was wir jetzt zu Iftar gegessen haben. Da zählt auch drunter die Luft, die wir atmen. Wen wir heiraten. Heiraten ist nämlich auch eine Versorgung Allahs. Also Rizq dazu zählt auch, wen du heiraten wirst oder dass du heiraten wirst. Wenn du jetzt wahrlich auf Ar-Razzaq vertraust, also auf Allah, der Rizq gibt, dann solltest du, wenn du beispielsweise unverheiratet bist, dich nicht beklagen, wo bleibt denn meine Frau? Ich will endlich heiraten, ich will jetzt mal auf Suche gehen. Warte, lieber Bruder, wenn Allah es in dein Rizq vorhergeschrieben hat, dann wird der Partner auch kommen. Es ist Rizq von Allah. Wie gesagt, die Sonnenstrahlen, die wir abbekommen, die Luft, die wir atmen, das Wetter, der Regen, der auf uns prasselt, all das ist Rizq. Und das ist solch eine Sache, die Allah, wie gesagt, schon 80.000 Jahre vor der Erschaffung Adem a.s. erschaffen hat, beziehungsweise niedergeschrieben hat für jeden einzelnen von uns. Es ist solch eine komplexe Sache. Da waren wir letztens einmal sehr verwundert drüber, wo wir das so begriffen haben. Wir waren in der Türkei. Ich und ein paar Jungs aus der Gemeinde hier. Und wir hatten von hier ein bisschen Schokolade mitgebracht. Ihr kennt ja Nussbeißer und so nach Türkei fliegen. Immer diese Schmuggelware. Und dann sind wir da hingegangen in ein Dorf, in ein Köy, wo die Leute wirklich gar keinen Supermarkt kennen. Also die bauen selber an, die schlachten selber ihre Tiere, haben sie dafür auch erstmal großgezogen von klein auf, haben sie nicht gekauft. Die machen ihr Leben so, die meistern das so. Die haben ihr Dorf. Und brauchen auch nicht rausgehen. Alles, was sie zum Leben brauchen, kommt von da. Und die kennen halt sowas wie Einkaufen, Supermarkt nicht wirklich. Also kennen sie auch, die leben jetzt auch nicht hinterm Mond, aber es ist nicht in ihrem normalen Alltag drin. Außer jetzt Sachen, die man im Dorf jetzt nicht anzüchten kann. Auf jeden Fall, dann sind wir da hingegangen, noch mit den Schokoladen, die auch gar nicht mal so als Geschenk galten, eher als Versorgung für uns während des Fluges, haben wir dann doch nicht gegessen. Und dann kamen wir da an, hat noch ein bisschen was über und haben das dann einem älteren Opa dort gegeben, der dort halt in diesem Dorf gelebt hat, haben es ihm gegeben. Er hat sich natürlich darüber gefreut, bedankt und da saß ein Hodja neben uns und der hat gesagt, guck, das ist das Rizq Allahs. Allah hat diese Schokolade, wer weiß, wo die Milch herkommt, die in dieser Schokolade ist, hat die irgendwo in Europa in einer Firma, irgend so ein Manfred ist arbeiten gegangen morgens um 6, schön aufgestanden, Kaffee getrunken, eingestempelt, hat die Maschine angeschmissen, hat dann gearbeitet, hat diesen Schokoriegel da produziert, hat dann den an seinen Vorgesetzten weitergegeben, der hat den verfrachtet über irgendwelche Logistikdienste, da ist dann auch wieder irgendwer morgens aufgestanden, hat den LKW angeschmissen. Unser Ali beispielsweise, wo ist er jetzt gerade? Vielleicht war er das sogar. Für wo fährt er nochmal Edeka oder so? Auf jeden Fall wurde ganz viel in Gang gesetzt, um diesen Schokoriegel herzustellen. Ich habe den jetzt irgendwo gekauft, ich glaube bei Aldi, habe den dann bis in die Türkei geflogen, nur weil Allah diesem Opa in sein Risk vor 80.000 Jahren geschrieben hat, er wird am heutigen Tage einen Schokoriegel essen. Und all das dafür wurde in Gang gesetzt, nur weil es damals schon niedergeschrieben wurde. Das ist das Risk Allahs. Also wir brauchen uns nicht Sorgen machen, versorgt Allah uns oder nicht, finden wir einen Ehepartner oder nicht. Oh, mein Geld reicht nicht, ich brauche einen besseren Job oder so, brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Allah hat unser Risk schon 80.000 Jahre vorher niedergeschrieben und es wird kommen. Auch wenn es irgendwo aus Amerika eingeflogen wird, es wird auf jeden Fall kommen. Dann hat Allah zur Seele Adam a.s. gesagt, so jetzt betritt dein Körper. Jetzt wirst du geboren, jetzt beginnt deine Stunde. Die Seele meinte, wie soll ich denn in diesen Körper reingehen? Allah meinte, wenn es nicht einfach geht, dann mit Gewalt. Dann geh brutal rein, geh hart rein. Dann geh mit Gewalt rein. Und so wirst du reingehen und so wirst du auch wieder rausgehen. Im Todesmoment kann es sein, dass uns die Seele sehr gewaltsam entrissen wird. Sie hatte es schwer, in den Körper reinzukommen. Und genauso weigert sie sich, aus dem Körper wieder rauszugehen. Und manchmal wird es sehr hart sein. Imam Ghazali, der beispielsweise beschreibt den Todesmoment, das Entweichen der Seele, auf zwei Arten, nämlich eine gute, angenehme und eine schlechte Art. Wenn jemand sündigend war oder sogar nicht Muslim war, wenn er schlecht gelebt hat und seine Seele gar nicht raus möchte, weil sie weiß, boah, vor Allah muss ich jetzt Rechenschaft abgeben. Wenn die Seele sich weigert, den Körper zu verlassen, dann wird sie brutal dem Körper entrissen. Und das wird sich so gestalten, wie wenn du von so einem Adana-Spieß, von so einem Grillspieß das Fleisch abmachst. Also ehrlich, so wie das überliefert, da noch dieses fettige, klebrige Öl dran ist. Du nimmst Watte, wattest das da drum und dann ziehst du diesen Ölspieß aus der Watte raus. Wie viel Watte da noch hängen bleibt, wie viel da rausgerissen wird. Und so brutal wird bei manch einem die Seele aus dem Körper gerissen. Und bei manchen, sagt Imam Ghazali, wo die Seele sich freut, Allah wieder zu treffen, zurück zu ihrem Herrn zu kommen, da wird die Seele so einfach den Körper entweichen, wie ein Tropfen Wasser aus einem Schlauch raustropft. Auf jeden Fall hat dann die Seele von Adam a.s. Eintritt in den Körper genommen. Und das Ganze von oben nach unten herab. Als allererstes hat sie auf den Kopf getroffen, auf das Gehirn und das Gehirn wurde in Gang geschaltet. Alles, was die Seele berührt, bekommt Leben. Als allererstes Leben bekommen hat das Gehirn von Adem a.s., die Nerven wurden angeschmissen und der ganze Apparat hat quasi jetzt Funktion bekommen. Er war jetzt am Leben. Danach in die Augen und Adem a.s. hat das erste Mal jetzt die Augen geöffnet. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte hat jetzt ein Mensch seine Augen geöffnet. Und das allererste, was Adam a.s., ein Mensch überhaupt sah, war der Throne Allahs. Der Throne Allahs und auf diesem standen zwei Sätze. Und diese zwei Sätze sind anscheinend sehr gewaltige Sätze, sehr ausschlaggebende Sätze. Sonst würde Allah sie nicht auf seinen Thron draufschreiben. Sonst wären es nicht die beiden Sachen, die der erste Mensch gelernt hat und das als allererstes in seinem Leben. Diese Sätze waren der erste. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad a.s. ist sein Gesandter. Und der zweite Satz war: Gewiss, die Schöpfung ist sündigend, Allah ist vergebend. Und das ist ein Grundprinzip. Wir alle, die gesamte Schöpfung, wir werden alle Fehler machen, alle Sünden machen, aber Allah ist perfekt. Wenn Allah perfekt ist, muss alles andere nicht perfekt sein, also Fehler machen. In seiner Perfektion ist aber drinne, dass er barmherzig ist. Und er wird, solange wir bereuen, inshallah, uns auch unsere Fehler, alle bis auf Schirk, verzeihen. Danach ist die Seele weiter nach unten gegangen, ist in seine Nase gekommen Und als es gekitzelt hat, wo die Seele die Nase berührt hat, musste Adem Alisher niesen. Er hat genossen, die Seele ging tiefer bis in den Mund, die Zunge, die Lippen, der Mund wurde also jetzt auch mit Leben behaftet. Und das Erste, was er nach dem Niesen gesagt hat, war Alhamdulillah. Alles Lob gebührt Allah. Aller Dank gebührt Allah. Adem Alisher, Allah Ta'ala hat daraufhin gesagt, Yarhamukallah. Möge meine Zufriedenheit auf dir sein. Und daher auch der Brauch bis heute, den wir Muslime machen, ist es Sunna, wenn wir niesen, danach Alhamdulillah zu sagen. Und für jeden, der es hört, wird es jetzt Pflicht, Yarhamukallah zu sagen. Wie bei dem Salam, den wir uns geben. Salamu alaikum ist Sunna, alaikum salam zu sagen ist Fars, also ist Pflicht. Daher kommt das, diese Sitte, mit nach dem Niesen Alhamdulillah zu sagen. Danach ging die Seele tiefer bis ins Herz, hat das Herz berührt und das Herz hat angefangen zu schlagen. Und was hat das Herz geschlagen? Erstmal im Namen Allahs hat das Herz angefangen zu schlagen, weil Allah hat der Seele befohlen, hat dem Herz befohlen, schlage mit meiner Erlaubnis. Also Allah hat den Befehl gegeben. Das Herz befolgt jetzt den Befehl Allahs und das Herz schlägt Allah, Allah, Allah. Jeder Herzschlag, den das Herz macht, ist das Zikr des Herzens. Das Herz macht Zikr. Es sagt auf seine ganz eigene Art und Weise Allah. Wir sagen mit dem Munde Allah. Ein Berg beispielsweise mit seiner Ausstrahlung macht sein Zikr. Der Regen mit seinem Niederfall macht sein Zikr. Und das Herz mit seinem Schlage macht sein Zikr. Jeder verfolgt seine eigene Aufgabe. Und das Herz schlägt jetzt Allah, Allah, Allah. Und sobald das Herz aufhört zu schlagen, sprich, sobald das Herz aufhört, Zikr zu machen, Allah zu gedenken, wird es was? Sterben. Sobald wir sterben, hat unser Herz, also im Umkehrschluss, aufgehört, Zikr zu machen, aufgehört, Allah zu gedenken. So ist es mit uns. Sobald unser Körper aufhört, Allah zu gedenken, werden wir sterben. So ist es aber auch mit dieser Welt. Sobald auf dieser Welt in der Endzeit keine Muslime mehr da sein werden, keiner mehr, der Allah lobt, Allah preist, Allah gedenkt, dann wird der Moment kommen, wo Allah Kiamat reinbrechen lassen wird. Das wird der Moment des Weltuntergangs sein, wo dieser in Gang gesetzt wird, nämlich wenn die Geschöpfe, wenn die Menschen nicht mehr Allah sagen, wenn die Geschöpfe nicht mehr Allahs gedenken. Das wird der Grund sein, warum der Weltuntergang reinbricht. Danach wurde der Rest des Körpers mit der Seele ausgefüllt und Adem alaihissalam begann zu leben. Also nachdem Adem alaihissalam in Anführungsstrichen geboren wurde, hat Allah Ta'ala Jibril alaihissalam losgeschickt mit drei Geschenken, mit drei Sachen. Er meinte so, geht zu Adem alaihissalam, er darf sich eine von diesen drei Sachen aussuchen. Die erste Entscheidung, die er jetzt trifft, Adem Alisam, der erste Mensch. Nämlich waren diese drei Sachen. Erstens die Vernunft, zweitens Adab, also Anstand und drittens der Glaube, also Iman. Adem Alisam sollte sich jetzt auf Befehl Allahs hin eine von diesen drei Sachen aussuchen. Alle drei Sachen, schöne Sachen, wichtige Sachen. So, was denkt ihr jetzt? Wofür würde sich Adem Alisam wahrscheinlich entschieden haben? Vernunft, Anstand oder Glaube? Das sind ja alles ausschlaggebende Dinge. Und obwohl vielleicht mancher sagen würde, er ist ein Prophet, er ist einer der größten Gläubigen überhaupt, er wird sich doch bestimmt für Iman, für Glauben entscheiden, hat Adem Alisam gesagt, nee, ich wähle die Vernunft. Warum? Denn Vernunft, wo die Vernunft ist, wo mit der Vernunft gearbeitet wird, wird auch automatisch Adab kommen, also Anstand kommen, wird Benehmen kommen. Heutzutage die Leute, die nicht wirklich mit ihrer Vernunft handeln, die eher nach ihren Trieben, nach ihren Emotionen, nach ihren Situationen handeln, sehen wir heutzutage. Heutzutage ist sehr viel Anstandslosigkeit unter den Menschen verbreitet, sehr viel Adablosigkeit. Und das, weil die Vernunft nicht benutzt wird von den Menschen heutzutage, sondern eher Impulse, Emotionen, Hormone, ganz, ganz viel, äußere Faktoren. Und dann geht natürlich der Adab, also das Benehmen, ganz schnell mal verschwinden. Adem Aleyhisselam hat die Vernunft gewählt, denn er sagt, wo die Vernunft ist, wird automatisch Adab, also Anstand auch sein. Und wo Anstand herrscht. Wo Anstand da ist, also Sitten, Ethik, Moral, dort wird auf jeden Fall auch immer der Glaube zu finden sein. Dort wird der Glaube auch in die Herzen einziehen. Also sagt er, diese drei Sachen sind voneinander untrennbar. Sie sind untrennbar voneinander. Und das bedeutet, wenn wir Muslime jetzt sagen, wir haben Iman, wir haben Glaube, müssen wir auch die anderen beiden Sachen benutzen. Denn wenn wir die anderen beiden Sachen, also Anstand und Verstand, also unseren Akel, nicht benutzen, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen auf unseren Iman haben. Unser Iman ist da, wenn wir an Allah glauben, aber er kann stark sein. Er kann stark sein, standhaft sein oder auch sehr wackelig, sehr schwach. Und die Stärke wird unter anderem entschieden, wie sehr handelst du nach Vernunft, nach Logik, nach deinem Akel und wie sehr handelst du nach Nefs, nach Shaitans Weswese, nach Emotionen, Hormonen, Momenten, in denen du lebst. Wonach handelst du? Überlegst du, bevor du eine Sache machst, was du jetzt tust? Oder machst du einfach, weil du gerade Bock drauf hast? Das ist etwas, was sich auf jeden Fall auf dein Iman auswirken wird. Einhergehend damit ja sowieso der Anstand, das Benehmen. Ja, auf jeden Fall. Nachdem Adem a.s. die Vernunft gewählt hat und alle drei Sachen bekommen hat, haben die Engel ihn bekleidet. Er wurde angezogen. Und danach befahl Allah Ta'ala Adem a.s. seine erste wahrhaftige Handlung, nämlich was? Hutbe, also Vortrag halten. Er musste jetzt ein Hutbe halten, wie wir aus dem Freitagsgebet kennen, wenn der Imam vor dem Beten auf die Kanzel hochsteigt und predigt. Genau das musste Adem a.s. auch machen. Das war seine allererste Handlung jetzt, die er machen musste. Und das vor Engeln, vor den Engeln. Und auch nicht nur vor ein paar. Auch nicht vor nur den Großen, sondern vor ganz schön vielen Engeln. Es wird berichtet, 20.000 Reihen voller Engel, die so lang waren, die Reihen, dass man in Osten und in Westen kein Ende sehen konnte. 20.000 Reihen. So viele Engel waren da und haben seiner Hutbe, seinen Vortrag jetzt zugehört, seiner Predigt. Und was sollte er denn predigen? Ich meine, die Engel sind ja die Diener Allahs, die, die das machen, was Allah befiehlt. Sie sind aus Licht erschaffen, sie sind sehr wissbegierig. Das ist schon mal gut auf jeden Fall für den Vortrag oder für die Zuhörenden auf jeden Fall, für die Engel, die da waren. Aber sie haben ja sowieso sehr viel göttliches Wissen bekommen. Also was hat Adem a.s. jetzt ihnen als Sohbet-Thema vorgetragen? In der Koran-Ayat, relativ am Anfang von Suratul Baqarah, haben wir beim letzten Mal auch öfter mal vorgelesen, wird gesagt, O Adam, verkünde du jetzt aller Dinge Namen. Also verkünde du die Namen von allen Dingen. Was war damit gemeint? Manche sagen jetzt natürlich einfach die Begrifflichkeiten wie Tasse, Tisch, Block, Papier und sowas. Auch, die kannte er auch. Aber ich sag mal so, jetzt einfach nur alles beim Namen zu nennen, ist jetzt nicht das krasseste Sohbet. Das geht noch sehr viel drüber hinaus. Diese Hutbe war besonders. Nämlich hat Adem a.s. die Namen von welchen Dingen benannt, erklärt, von den Eigenschaften Allahs. Die Engel wurden versorgt mit Leben, mit all dem, was sie brauchen. Und Allah hat dann Ar-Razak, also die Eigenschaft Allahs dahinter erklärt, hat den Engeln dargelegt. Und das war, was Adem a.s. konnte, was die anderen Geschöpfe nicht konnten oder nur teilweise auf jeden Fall. Adem a.s. benannte aller Dinge bzw. benannte von hinter allen Dingen, die da sind, die Eigenschaften Allahs, die dahinter wirken. Nachdem Adem a.s. jetzt diese Predigt gehalten hat, diese Hutbe gehalten hat, kam der Befehl, den wir jetzt wahrscheinlich alle kennen, nämlich befahl Allah allen Geschöpfen, sich vor Adem a.s. niederzuwerfen. Beziehungsweise aus Respekt vor dem, was er erzählt hat, nämlich Allah. Er hat Allah erklärt. Er hat die Eigenschaften Allahs erklärt. Und aus Respekt vor diesem Wissen, was Adem a.s. mitgebracht hat, was er jetzt stellvertritt, Khalife, Stellvertreter, aus Respekt davor haben oder mussten sich alle Geschöpfe niederwerfen. Sie alle haben Sejde jetzt zu Adem a.s. gemacht, aus Respekt, aus Befehl Allahs. Und der erste Engel, der Sejde gemacht hat, der als allererstes in der Sejde war, war der Erzengel Israfil a.s. Es gibt ja die vier großen Engel, die wir kennen oder kennen sollten, nämlich Jibril alaihi salam, Mikael alaihi salam, Israfil alaihi salam und Azrael, also Melikul Maut, der Todesengel alaihi salam. Das sind die vier größten und höchsten Engel. Israfil alaihi salam war der erste Engel, der sich vor Adem alaihi salam niedergeworfen hat. Denn Adem alaihi salam hat von sich selber aus ein Licht, ein Nur ausgestrahlt. Was für ein Nur, was für ein Licht? Das Licht, aus dem er erschaffen wurde, nämlich Nurul Muhammad, das Lichte Mohammeds. Das hat er ausgestrahlt, das war in ihm sichtbar und das hat Israfil gesehen. Und nicht nur das, er hat in diesem Lichte erkannt, was noch kommen wird. Von wem das Licht auskommen wird? Von Rasulullah, Mohammed. Und was er mitbringen wird, den Koran. Und aus Respekt vor diesem, als er dies erkannt hat, als allererster der Engel, hat er sich auch als erstes niedergeworfen. Danach, nachdem alle sich niedergeworfen haben, außer Shaitan, und ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher schon besprochen gehabt, dass Shaitan der Verfluchte ist, der sich all dem widersetzt hat und der von ganz oben nach ganz unten gefallen ist. Da brauche ich jetzt nicht nochmal ausführlicher drauf gehen. Nachdem sich alle Geschöpfe jetzt vor Adem Alisam niedergeworfen haben, hat er, Adem Alisam, seine allererste Mahlzeit, sein allererstes Essen bekommen. Was war das? Es war eine weiße Weintraube. Was das jetzt für eine Bedeutung mitbringt, weiß ich auch nicht. So wurde es auf jeden Fall überliefert. Ein cooler Fakt. Das allererste, was Adem Alisam gegessen haben sollte, war eine weiße Weintraube. Danach wurde er auf ein Reittier gesetzt. Seine Begleiter waren Israfil und Mikael an seiner rechten und linken Seite und die Zügel des Reitpferdes hat gehalten Jibril alaihissalam, der Engel. Und sie haben ihnen dann erstmal das Universum gezeigt, die Himmel, diese Erde, haben ihn mit allem vertraut gemacht, haben ihn rumgeführt, gezeigt. Man berichtet, 1000 Jahre lang waren sie unterwegs. Sie haben ihm erstmal alles gezeigt, was so erschaffen wurde. Er ist ja neu hier. Das ist wie wenn wir in eine Wohnung jetzt einziehen, neu eingezogen sind und jetzt erstmal die Räume entdecken wollen. Da geht der Vermieter ja auch mit uns durch. Wohnzimmer, Schlafzimmer, hier Waschbecken in der Küche, da kannst du dann deinen Kühlschrank hinstellen. Wurde erstmal alles gezeigt. Adem Alisam wurde vertraut gemacht mit dem, wo er jetzt lebt. Und danach ist er in Jannat reingekommen. In Suratul Ibrahim, um nochmal auf das Essen drauf zu gehen, steht geschrieben in Ayat 7: Wahrlich, so ihr dankbar seid, will ich euch mehren. Also will ich euch vermehren, das, wofür ihr dankbar seid. Und als Adem alaihissalam seine allererste Mahlzeit gegessen hat, waren wieder seine ersten Worte danach welche? Alhamdulillah. Er hat Alhamdulillah gesagt. Aller Dank gehört jetzt Allah. Und das ist auch die Sitte, die wir bis heutzutage verfolgen oder verfolgen sollten. Nach dem Essen sagen wir Alhamdulillah. Und das ist die Ausführung der Koran-Ayat. Wahrlich, so ihr dankbar seid, will ich euch mehren. Wir machen also Zikr. Wir machen mit diesem Alhamdulillah ein Zikr zu dieser Ayat, beziehungsweise mit dieser Ayat. Wir machen sie jetzt in die Tat projizieren. Sie steht geschrieben und wir setzen jetzt den Befehl Allahs um, sei dankbar. Und wenn wir dankbar sind, dann wird Allah uns auch mehren. Er wird uns vermehren, das, wofür wir dankbar sind. Ob es jetzt Essen ist, Rizq ist, Glückseligkeit ist oder auch mal Ibadet sind. Wer von uns macht denn mal Schükr, also eine Dankbarkeit dafür, dass wir beten durften? Unser Gelehrter, unser Scheich aus der Türkei, Scheich Seyyid Hikmetullah Hazretleri, er war beispielsweise mal in der Hagia Sophia, in der Moschee in Istanbul. Und da kam ein Mann auf ihn zu und hat ihn gefragt, entschuldigen Sie, haben Sie schon das Nachmittaggebet verrichtet? Wenn nicht, er hat es noch nicht gemacht, er würde wahrscheinlich in Jemaat beten wollen, denke ich mal, wäre die Frage. Er hat auf jeden Fall gefragt, haben Sie schon das Nachmittaggebet gebetet? Er kannte ihn nicht, er war ein Fremder. Und anstatt zu sagen, ja, habe ich schon, du musst dir jetzt jemand anders suchen, mit dem du Jemaat beten kannst, hat er was gesagt? Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir durften beten, wir durften beten. Alhamdulillah, dass Allah uns zu solchen gemacht hat, die fünfmal am Tag ihn anbeten dürfen, denn nicht jeder darf ihn anbeten. Dann hat er ein Sohbet daraus gemacht, er hat eine Lehre daraus gemacht, mit seiner Dankbarkeit. Er war dankbar dafür, dass er beten durfte. Er hat nicht nur einfach gesagt, ja, ich habe gebetet, muss jemand anders zu Jemaat suchen. Er war dankbar, Allah gegenüber, dass er ihn anbeten durfte. Und das müssen wir auch sein. Wir müssen auch dankbar sein, wenn wir auch weiterhin an dieser Tür im Islam, im Praktizieren bleiben wollen. Wir müssen auch dankbar sein, dass wir manchmal Sachen machen dürfen und nicht nur für das, was wir bekommen. Adem a.s. kam jetzt nach 1000 Jahre Reise durchs Universum in Jannat. Er hat dort alle Gaben bekommen, die man sich so vorstellen kann. Ist halt Paradies, ne? Also er wurde total verwöhnt, sage ich mal, hatte Luxus über Luxus. Und als er gefragt wurde, bist du glücklich, meinte er, irgendwas fehlt. Ich bin immer noch nicht richtig glücklich. Irgendetwas fehlt. Ich kann nicht Zufriedenheit erlangen, obwohl ich im Paradiese bin. Was fehlt? Er war einsam, er war alleine. Er hatte zwar jetzt seine Gefährten, Engel, Dschinn, Tiere, die auch damals schon gelebt haben, natürlich, aber er hatte keinen seinesgleichen. Er hatte keinen anderen Menschen bei sich, er war einsam. Und das zeigt, dass Einsamkeit solch etwas Schweres für uns Menschen sein kann, oder auch manchmal Gefährliches, solch etwas Hartes für uns Menschen sein kann, dass uns das sogar das Paradies verderben würde. Adem al-Islam hatte am Paradies, was unser aller Ziel ist, hatte keine Freude, weil er alleine war. Er war alleine und das zeigt uns auch nochmal was, dass nicht nur die Menschheit, sondern ganz besonders der Islam eine Gemeindereligion ist. Wir brauchen eine Gemeinde. Alleine können wir nicht glücklich werden. Wir können uns niemals wahrhaftig weiterbilden. Wir können uns niemals wahrhaftig entfalten, unsere Eigenschaften zur Geltung bringen. Also ausleben geht gar nicht. Geschweige denn von glücklich zufrieden werden, das geht nicht. Wir brauchen eine Gemeinde. Jeder braucht sein Umfeld, seine Familie, seine Moscheegemeinde, seinen Freundeskreis und das bestenfalls seinesgleichen. Adem al-Islam hatte ja auch sein Umfeld, auch Dschinn und Engel und so weiter. Aber er brauchte seinesgleichen. Und wir, wenn wir jetzt sagen, wir sind auf dem Wege der Sunna, des Koran, also wir sind Muslim und wollen den Islam leben, dann sollte unser Umfeld auch so gestaltet sein, dass sie auch so sind wie wir. Dass sie auch nach Koran und Sunna leben wollen, dass sie sich weiterbilden wollen, dass sie praktizierend sind, dass sie Muslime sind, dass sie auch Allah kennenlernen wollen, so wie inshallah wir alle es tun. Wir müssen unser Umfeld dann auch so gestalten, sonst werden wir im Leben nicht glücklich. Wir brauchen ein vernünftiges Umfeld, so wie Adem a.s. es sogar im Paradies brauchte. Adem a.s., er war jetzt traurig, Allah kannte seine Trauer und er wollte ihn in dieser Trauer trösten, nämlich einen Partner geben. Allah Ta'ala ließ Adem a.s. jetzt schlafen. Nicht nur ihn, sondern die gesamte Schöpfung. Alle Tiere, alle Pflanzen, alle Engel, alle Dschinn, die damals existent waren, die gelebt haben, die wurden alle in einen tiefen Schlaf versetzt. Wie lange? Keine Ahnung. Es hat ja keiner beobachtet. Alle waren am Schlafen. Also wie lange geschlafen wurde, Allahu alam. Weiß nur Allah. Und während alle geschlafen haben, hat Allah jetzt was gemacht? Allah Ta'ala hat Hazrat Hawa, unsere Mutter Hawa, also die Frau von Adem a.s., erschaffen. Und wie? Wissen wir auch nicht. Hat ja keiner bei zugeschaut. Keiner weiß wahrhaftig, wie sie jetzt erschaffen worden ist. Bei Adem a.s. wissen es alle. Alle haben dabei zugeschaut. Es war ein Prozess, der durchlaufen wurde. Allah hat die Engel losgeschickt, hol Erde, hol Wasser, knete das zusammen, form so, Shaitan klopft dran, was ist das, ist voll hohl. Alle haben dabei zugeschaut, dann die Seele kam rein, alle schon zu, was passiert jetzt, Adem Aslam hält Hutbe, hält einen Vortrag und so. Alle haben zugeschaut, alle wussten, was abging, aber bei Hazreti Hawa, bei der Frau nicht. Alle haben geschlafen. Keiner weiß, was Allah da jetzt genau angestellt hat, wie er das angestellt hat. Dann beschreibt Allah auch nicht. Das Einzige, was er beschreibt, ist, woraus sie erschaffen worden ist. Nämlich aus der kleinsten linken Rippe von Adem a.s. Sie wurde aus dieser Rippe erschaffen. Sie hieß Hawa. Hawa, warum? Weil Hawa von etwas Lebendigem kommt. Nämlich, was ist jetzt das Lebendige? Adem a.s. hat ja gelebt, er war schon ein lebender Körper. Und sie wurde jetzt erschaffen. Und genauso mysteriös, wie sie erschaffen wurde, oder genauso unterschiedlich, wie sie im Gegensatz zu Adem a.s. erschaffen wurde, genauso ist auch ihre Wesensart. Männer und Frauen sind nicht gleich. Sie sind vor Allahs Augen gleichberechtigt. Allah unterscheidet nicht zwischen Mann und Frau, groß und klein oder so etwas. Jeder ist vor Allahs Augen gleich, aber von der Wesensart ist jeder unterschiedlich. Da nochmal zum Anfang vorhin. Shaitan hat was gemacht? Er hat einfach verglichen von äußerlichen Faktoren und hat gesagt, ich bin wie du und wir vergleichen uns jetzt und dann mache ich einen Trugschluss daraus. Ist ja falsch. Genauso kann man auch nicht Menschen und Tiere vergleichen, genauso kann man auch nicht Männer und Frauen vergleichen. Von der Grundwesensart sind sie unterschiedlich. Hazreti Hawa wurde sehr mysteriös erschaffen, weil keiner wusste wie. Sie wurde leise, sie wurde heimlich erschaffen. Sie ist etwas Mysteriöses und genauso ist ihre Wesensart. Die Wesensart der Männer ist, ich sag mal, sehr durchschaubar, sehr berechenbar. Männer sind einfach so, so Grobmotoriker einfach. Und Frauen sind aber sehr mysteriös von ihrem Gemüt, von ihrer Denkensart und Weise. Bei uns Männern, wenn wir alle in einer und derselben Situation sind, kann es sein, dass wir alle dasselbe zufällig denken. Ist okay. Aber bei Frauen auch ihr Denkprozess ist manchmal ganz anders, ganz kompliziert, so wie man es sich nicht vorstellen kann. Das ist auf gar keinen Fall negativ gemeint. Das ist solch eine Eigenschaft bei den Frauen. Ein Mann, um sich jetzt die Stufen bei Allah zu erklimmen, muss arbeiten, sich bemühen, schwitzen, Prozess durchlaufen, Stück für Stück für Stück und muss, ich sag mal, diesen Weg mühsam gehen bis zur Zufriedenheit Allahs. Aber eine Frau kann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde durch eine Tat von ganz unten nach ganz oben oder von ganz oben nach ganz unten gehen. Dazu das Beispiel von der Frau. Zur Zeit unseres Propheten, a.s., er hat das erzählt in einem Hadith. Da war eine Frau, sie war eine Prostituierte. Sie war eine sehr schlechte Frau, erstmalig. Sie wurde dann kurz und knapp fast getötet, in die Wüste geschmissen, war alleine. Und sie hatte jetzt nichts dabei. Sie war jetzt in der Sonne, in der Hitze, kurz vorm Sterben, entdeckt einen Brunnen und klettert jetzt da rein, weil da auch kein Eimer dran war. Sie will in dem Brunnen unten trinken, um selber nicht zu sterben, geht hoch und sieht, oben ist ein Hund, ein Tier, der hechelt, hat auch Durst. Was macht die Dame? Sie klettert runter, sie nimmt ihren Schuh, sie füllt den mit Wasser, geht hoch und gibt dem Hund zu trinken. Und weil sie das gemacht hat, durch diese Tat, durch diese einfache, kleine, spontane Tat, Barmherzigkeit gegenüber dem Hund, wer weiß auch, was ihre Niyyat alles dabei war. Also, dass das so rein war, dass Allah ihr nur wegen dieser einen Tat all ihre schlechten Taten vergeben hat und sie zu den Jannat Ahlis gehört, also zu den Paradiesbewohnern. Von jetzt auf gleich, durch eine Tat hat sie alles Vorherige nichtig gemacht, hat aber auch gleichzeitig ihre Wesensart geändert. Also sie hat sich selber zum Guten geändert. Sie wurde zu einem schönen Menschen dabei. Sie hat ihren Charakter von Grund auf geändert innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Ein Abi von uns hat auch ein schönes Beispiel gegeben. Beobachtet mal eure Frauen zu Hause. Manchmal sehen wir wieder, keine Ahnung, eine Fliege ist und auf einmal die Frau, wo wir Männer denken, ja, okay, ist eine Fliege, was soll da schon groß sein? Wie die auf einmal voll hysterisch wie den Schuh nimmt, draufklatscht, Fliege tot. Aber gleichzeitig, dann kommt irgendwie eine Biene da reingeflogen, liegt dann halb tot auf der Fensterbank und dann kommt die Frau auf einmal, oh nein, das arme Bienchen, holt so eine kleine Schüssel, so einen Teeuntersetzer, tut ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker ran und füttert dann damit auf einmal die Biene. Wo wir denken ja, okay, Fliege, Fliege, Biene, Biene, lass sie doch Biene und Fliege sein. Die Männer sind dann sehr grob und die Frauen können mal so, mal so, mal so. Also ihre Wesensart ist auch so, ist ganz anders. Auf jeden Fall wurde Hazreti Hawa dann erschaffen, anders als Adam a.s., aber sie beide gehören zusammen. Gegensätze ziehen sich an. Auf jeden Fall, Adam a.s., er macht jetzt seine Augen auf, er sieht sie. Er hat sie auch direkt erkannt. Die Engel haben gefragt, weißt du, wer das ist? Und er meinte, ja, das ist meine Frau. Wie heißt sie denn? Hawa. Er hat sogar ihren Namen genannt. Woher wusste er das? Gibt jetzt verschiedene Meinungen. Die eine Meinung sagt, Allah hat ihn ja eh die Namen aller Dinge gelernt. Er wusste es schon im Vorhinein. Manche haben gesagt, er hat es, während er geschlafen hat, im Traum schon gesehen. Ihm wurde es im Traum offenbart. Auf jeden Fall wusste Adam a.s. es. Die Engel haben ihn getestet und er hat es bewiesen. Es ist meine Frau und sie heißt Hawa. Er hat es ihnen dadurch bewiesen, dass er es wusste. Dann hat er was gemacht? Seine Hand ausgestreckt und wollte nach ihr greifen. Er wollte nach seiner Frau greifen, wollte sie jetzt berühren. Und dann hat eine Stimme gesagt, halt, Adam, so nicht, nein, nein. Du kannst sie noch nicht anfassen, denn sie ist noch nicht dein Mahram, sie ist noch nicht halal zu dir. Und eine Frau, die nicht halal zu dir ist, ob durch familiäre Bindungen wie Schwester, Tochter, Mutter, Tante oder durch eine Heirat, eine Frau, die nicht Mahram ist, wird nicht angefasst. Sie ist geschützt. Eine Frau ist zu schützen. Sie ist etwas Geschütztes, von Allah geschützt und darf von uns Männern nicht einmal betrachtet werden. Gehen wir in ein Juwelier rein, Tara Abi weiß es am besten, unser Juwelier, und machen einfach diese Truhen auf und packen da mit unseren Schmierfingern auf die Rolex drauf? Bestimmt nicht. Da kommt ja auch dann immer der Juwelier, zieht erstmal seinen Seidenhandschuh an, denke ich mal auf jeden Fall. Er weiß es jetzt besser. Sieht man auf jeden Fall so im Film und präsentiert einem dann diese Uhr. Aber einfach so anfassen geht nicht. Ist etwas Wertvolles, ist geschützt. Und dann hat die Stimme gesagt: Oh Adam, du musst sie erst heiraten. Du musst ihr erst halal werden. Ihr müsst erst ein Ehepaar werden. Noch seid ihr fremde Leute. Ihr seid die einzigen beiden Menschen, die existieren, aber ihr dürft euch trotzdem nicht berühren. Es muss eine Bindung her, familiär oder durch einen verpflichtenden Bund vor Allah, ein Bund eingegangen werden. Also Nikah, Hochzeit. Eins von den beiden muss jetzt da sein. Sonst dürft ihr euch nicht nennen, auch wenn es nur euch beiden gibt. Und so ist das natürlich auch heutzutage bei uns. Wir müssen sensibel werden in diesem Bezug, was das andere Geschlecht angeht. Wir müssen uns schützen und wir müssen sie schützen. Also die Frauen. Die Frauen müssen sich auch schützen und die Frauen müssen uns schützen. Zwischen Männern und Frauen ist ein Unterschied und ist eine feste Grenze. Allah hat beiden seine Richtlinien gesetzt und hat beide beschützt. Beide haben ihren entsprechenden Wert und sollen sich nicht unter Wert verkaufen, in meinen Worten. Sie sollen nicht Ethik, Moral überschreiten. Wir haben ja vorhin gelernt, Adem Alissam hat sich für die Vernunft entschieden. Mit der Vernunft kam Edeb, kam Anstand. Und erst mit Anstand kam der Iman. Und zum Anstand, beziehungsweise auch zur Vernunft gehört, was dir gehört, fährst du nicht an. Du steigst nicht in fremde Autos ein, gehst nicht in fremde Häuser, aber du fährst auch keine anderen Frauen an. Ob es jetzt nur die Kassiererin ist beim Geldübergabe, dass du auch da darauf achten solltest, dass die Hände sich jetzt nicht tätscheln, aber auch, keine Ahnung, bei Schülern oder Arbeitskollegen, jetzt halt Klassenkameradinnen, Arbeitskolleginnen, begrüßen, okay, zusammenarbeiten, okay, aber es sind feste Grenzen gesetzt und die müssen eingehalten werden. Hände schütteln geht nicht, umarmen geht nicht. Zusammen einfach mal im Auto sitzen und einen Ausflug machen geht auch nicht. Oder ganz schlimm und eine ganz große Westfesse der heutzutage Zeit, sich selber etwas als erlaubt erklären, sich selber eine Fetwa aussprechen. Ja, ich liebe sie, sie liebt mich. Wir gehen eine Beziehung an oder wollen bald heiraten oder sind vielleicht sogar schon verlobt oder so. Also gehören wir ja mehr oder weniger schon zu ihr zusammen. Die erste Weswese, die Shaitan einem Mann gibt, wenn er mit einer Frau Kontakt hat, die erste Weswese ist zu denken, dass man ein Recht hätte auf sie oder über sie. Zu denken, dass man etwas zu sagen hätte. Immer noch ein fremder Mann, immer noch eine fremde Frau. Und man darf sich gegenseitig keine Befehle geben und die Grenzen nicht überschreiten. Heutzutage lernen wir ein Mädchen kennen, wollen es heiraten oder manchmal nicht mal das, dann ist es ja noch schlimmer, wenn wir nicht mal heiraten wollen, einfach so fremde Geschlecht kennenlernen, das ist ja noch schlimmer. Also mit der islamischen Ethik hat das dann gar nichts mehr zu tun und das kratzt dann auch am Ende am Iman, haben wir gelernt. Wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, dann müssen wir auch die islamischen Richtlinien einhalten. Und wenn wir durch Familie, wie Schwester, Mutter, Oma oder sonst wen, nicht halal zu dieser Person sind oder auch nicht durch einen Ehebund, wir noch keine Ehe eingegangen haben, dann müssen wir diese Grenzen einhalten und da gibt es kein Zwischending. Auch bei Adem Alissam gab es kein Zwischending. Also wurde gesagt, ihr müsst erst heiraten. Wie funktioniert das jetzt? Ja, ihr müsst einen Bund eingehen, vor Zeugen natürlich, die Engel waren sowieso die Zeugen, aber es muss jetzt auch ein Mihr gegeben werden, Brautgabe. Jetzt waren sie aber im Paradies. Gold, Silber, Reichtum, Essen, Trinken, Tiere, Paläste, alles ohne Ende. Also Luxus ohne Ende. Was willst du dann da jetzt noch als Brautgabe mitgeben? Was war die Brautgabe von Adem a.s. an seine Frau? Es waren Salawat. Also Segenswünsche auf unseren Propheten Mohammed a.s., die er ausgesprochen hat. Das war mehr wert als alles, was im Paradies drin war. Davon wurden 10 Stück vereinbart, also 10 Salawat. Adem a.s. spricht jetzt diese 10 Salawat aus. Er holt Luft. In einem Atemzug spricht er 5 Salawat aus. Dann muss er wieder Luft holen, atmet wieder ein, spricht die weiteren 5 aus. Und weil er sein Brautgabe, sein Mihr, die 10 Salawat in 2 geteilt hat, ist daher am Ende die Erlaubnis gekommen, dass wenn man eine Frau heiratet, das Mihr auch in 2 aufgeteilt werden darf, nämlich ein Teil, der direkt bei Eheschließung zu geben ist und ein Teil, der an einem späteren Zeitpunkt im Nachhinein gegeben werden kann. Das kommt von diesem Brauch oder von diesem Vorfall, der damals passiert ist. Auf jeden Fall wurden die beiden dann vermählt, sie waren Mann und Frau und haben dann zusammen im Paradies gelebt. Erstmal lief alles gut. Wie lange sie da gelebt haben, da gibt es Meinungsunterschiede. Manche sagen jahrelang, manche sagen nur ein paar Tage, Wochen, manche sagen nur solch eine kurze Zeit wie zwischen Nachmittags- und Abendsgebet. Also es gibt da verschiedene Meinungen, da will ich mich jetzt nicht auf eine festlegen, kann ich ja auch gar nicht. Wir akzeptieren sie. Auf jeden Fall waren sie eine gewisse Zeit im Paradies jetzt. Shaitan hat direkt was gemacht, Weswese natürlich. Er hat jetzt wieder seine Fitna gestiftet. Er wurde aus dem Paradies vertrieben, er durfte da nicht rein, also hat er was gemacht? Das Einzige, was er kann, an die Außenmauern des Palastes gehen und von außen reinschreien und hoffen, dass irgendwer drin darauf hört. So ist das mit unseren Weswese auch. Wenn wir Weswese bekommen, dann ist es nicht, dass Shaitan irgendwie einen Einfluss oder Macht hat. Wir machen Sünde und manchmal sagen wir, ah, Shaitan ist schuld. Boah, der ist so stark. Oh, wie kann ich nur dagegen ankämpfen? Der macht mich so fertig. Dann sind wir am Verzweifeln und schieben alles auf ihn. So einfach ist das nicht. Er tut nicht uns beeinflussen. Würde er auch nur ein bisschen beeinflussen können, würde er unsere Wecker morgens zu Sabah-Namaz ausschalten. Das will ich aufstehen. Wem ist das jemals passiert? Hat angemacht, Shaitan hat ausgemacht. Kein. Denke ich mal nicht. Weil er es nicht kann. Er kann nur von außen zurufen, Ideen geben, von außen zuschreien. Er ist außerhalb von uns. Dann flüstert er in uns ein. Und wir können dann selber entscheiden, was wir daraus machen. Und jetzt gibt es zwei Sachen in uns. Einmal Nefs, das immer das Schlechte möchte, die Triebseele, das Tierische in uns. Und was Adem Alexander gewählt hat, die Vernunft. Und diese beiden Sachen haben wir jetzt. Dann kommt eine Weswese und jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir Nefs entscheiden lassen über diese Weswese oder Vernunft? Wenn wir Nefs nehmen, die tierischen Instinkte, dann hören wir auf Shaitan, dann hören wir auf seine Weswese. Dann denken wir, ja, man klingt schon gut, ich mache einfach. Und dann leben wir wie Tiere. Denn Tiere machen das. Sie handeln impulsartig. Sie handeln so, wie es gerade den Bedürfnissen passt. Aber wir Menschen haben etwas Besseres in uns, nämlich einen Verstand. Wir haben die Vernunft. Wenn eine Weswese jetzt kommt, nur kurz drüber nachdenken. Nur einmal nachdenken, das reicht meistens oft schon. Natürlich gibt es jetzt Weswese, die kommen oft und sind tief und dann so komplex und da braucht man richtig Schritte, um dagegen anzugehen. Aber die meisten Weswese, 95%, ein kurzer Gedanke reicht, um diese Sache nicht in die Tat auszuführen. Shaitan gibt Weswese. Aber komm, steh mal nicht zu Sabah Namas auf, zum Morgengebet. Denk nur kurz drüber nach. Ich bin Muslim? Ja. Beten Muslime? Ja. Hadi. Dann Sabah Namas. Morgensgebet, steh auf. Einmal drüber nachdenken, fertig. Also Weswese ist nichts anderes als eine Idee, die von außen kommt. Und was wir an Plakaten beispielsweise lesen oder Instagram-Vorschläge bekommen, müssen wir auch nicht auf alles eingehen, was von außen an Ideen kommt. Naja, auf jeden Fall ist Shaitan an den Eingang vom Paradies gekommen, aber nicht rein, durfte er nicht, und hat dann reingebrüllt. Wer kam, wird jetzt überliefert. In einer Überlieferung kommt nur das eine Tier vor, in der anderen beide. Ich erzähle einfach mal das mit beiden, nämlich der V und die Schlange. Zwei Tiere. In der einen Überlieferung, beziehungsweise es kommt immer die Schlange vor, die kommt auf jeden Fall. In der anderen wird noch überliefert, der V kam mit. So, der V, das Tier, geht jetzt dahin. Was willst du? Warum schreist du so? Was ist los? Und dann hat Shaitan die erste Weswese ins Paradies reingeführt, die erste Fitna. Was hat er gesagt? Er hat gesagt: Jetzt lebt ihr alle schön, jetzt habt ihr Spaß, Luxus und so weiter, alles cool. Aber ihr werdet sterben. Habt ihr jemals was von dem Tod gehört? Habt ihr jemals etwas davon gehört, nicht mehr da zu sein, all das zu verlieren? Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet sterben und dann werdet ihr all das, was ihr jetzt gerade habt, verlieren. Und da habt ihr es nie wieder. Es gibt nur eine Möglichkeit, euch davor zu schützen. Nämlich da drin ist ein Baum, der Baum des Lebens. Und wer davon isst, der ist unsterblich. Den trifft kein Tod. Der muss nicht sterben. Der muss das Paradies niemals mehr verlassen. Der V hat das nach einer Überlieferung an die Schlange weitergetragen. Nach der anderen Überlieferung war es die Schlange direkt, die das gehört hat. Der hat dann Angst bekommen. Und die Schlange hat gesagt: Was? Sterben? Gar keinen Bock. Zeig mal den Baum. Wo ist der denn jetzt? Und dann meinte Shaitan: Jetzt darf ich leider nur nicht rein. Wir machen das jetzt so. Mach deinen Mund weit auf. Ich kriech rein. Ich versteck mich in dir. Und du trägst mich dann dahin. Ich möchte das auch gerne den beiden höchsten Geschöpfen mitteilen, aus Ehren zu ihm, Hazreti Adam und Hazreti Hawa. Und würde denen das halt auch gerne erzählen, dass die auch davor geschützt sind. Dann ist die Schlange zu unserer Mutter Hazreti Hawa gegangen. Hat das gesagt, was Shaitan ihr erzählt hat. Er hat Shaitan da reingebracht, er hat von innen geredet und die Schlange hat das Wort weitergetragen. Unsere Mutter Hazreti Hawa hat auch Angst bekommen. Hat auch gesagt, was? Sterben? Will ich auch nicht, das klingt so gruselig. Nie wieder Paradies haben, nie wieder da sein. Und das Sterben ist nicht schön, will ich doch gar nicht. Also, zeig mir mal die Frucht, diesen Baum, die verbotene Frucht. Sind sie da hingegangen? Sie hat davon gegessen und etwas für Adem a.s. mitgenommen. Da jetzt auch ein sehr interessanter Punkt. Das allererste Verbot für einen Menschen, der jemals existiert hat, war Essen. Das Essen ist jetzt solch etwas Wichtiges für uns Muslime, dass das erste Verbot darauf zurückzuführen ist. Etwas Schlechtes darfst du nicht essen, etwas Gutes schon. Das ist das allererste Verbot, was es gab. Es ist also etwas Gewichtiges. Was wir essen und was wir nicht essen, entscheidet über unser Leben, über unser Dünya Ahiret, über unseren Charakter, über unsere Moral. Wenn wir in diesem Leben etwas Vergiftetes essen, sterben wir. Wenn wir etwas Verbotenes essen, kann sein, dass wir in Jahannam kommen. Also Dünya und Ahiret. Essen kann darüber entscheiden. Essen trägt natürlich auch Eigenschaften mit sich und entscheidet über Moral. Naja, das ist ein ganz anderes Thema. Da hat unser Hassan aber einen sehr schönen Vortrag. Inshallah wird er den nochmal wiederholen und dann wäre es ja auf jeden Fall sehr ratsam, den nochmal für uns alle anzuschauen. Ist ein wunderschöner Vortrag. Warum das Essen im Islam so wichtig ist. Nicht nur die äußeren Faktoren, Halal und Haram, sondern auch die spirituellen Faktoren. Hat das Essen ein Ungläubiger gekocht oder ein Muslim gekocht, der die rituelle Gebetswaschung hatte, der fünfmal am Tag betet, der seine rituellen Gebete verrichtet, der im Zikr ist. Das alles bringt ja auch spirituelle Eigenschaften mit rein, die alle auf das Essen auswirken. Schlachtest du mit der Besmele oder nicht? Sagt der Schlachter beim Schlachten die Besmele? Macht er Zikr dabei oder nicht? Das entscheidet über die spirituelle Reinheit dieses Fleisches. Es kann eine Kuh sein, ein Schaf sein. Wenn er kein Zikr macht, der Schlachter, dann ist das Ganze spirituell nicht mehr rein, nicht mehr erlaubt. Dann ist es Haram für uns, das zu essen. Also Essen ist schon wichtig. Was wir essen, von wem und selber, wie wir es zubereiten. Naja, auf jeden Fall. Hazreti Hawa ist dann zu Adem al-Islam gegangen und hat ihm das dann auch weitergetragen. Ich habe so und so gehört, ich habe es gegessen, tu du es doch auch. Tu es mir zuliebe, ich will nicht, dass du stirbst und ich nicht. Erst wollte er nicht, aber bei ihr wurde er schwach. Der Mann hat jetzt sehr viele Einflussfaktoren, die ihn negativ beeinflussen können, aber einer der größten ist die Frau. Hazreti Ali radiallahu anh sagt, wenn Shaitan mit keiner Weswese mehr bei dir weiterkommt, dann schickt er dir eine Frau. Denn ein Mann wird bei einer Frau immer schwach, in der Regel auf jeden Fall. Dazu ein Gleichnis. Allah hat seine Schöpfung erschaffen, liebt sie, weil es jetzt seine Erschaffung ist. Er hat uns Menschen erschaffen. Wir spiegeln seine Eigenschaften wieder und er liebt uns. Ich habe ja vorhin erzählt, dass eins der schlimmsten Sachen, die man machen kann, ist Hack von einem Menschen nehmen, weil Allah den Menschen so sehr liebt. Und bei einem Menschen weich wird, dass er Shaitan einen Menschen zuliebe sogar verflucht. Hazreti Hawa, die Frau, ist jetzt was? Sie ist die Rippe des Mannes. Sie ist eine, in Anführungsstrichen, Erschaffung vom Mann getätigt. Aus dem Mann, aus seiner Rippe, wurde die Frau geformt. Und deshalb wird ein Mann bei seiner Erschaffung schwach. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Kindern. Die Frauen sind eine Schwäche für uns Männer, da werden wir schwach. Ob es gut oder schlecht ist, je nach Situation. Und bei den Kindern, weil es ja auch unsere Kinder sind. Wir haben sie in Anführungsstrichen ja auch aus uns heraus geschaffen. Sie tragen auch unser Blut, also unsere Eigenschaften wieder. Da werden wir auch schwach. Auf jeden Fall, wurde Adem a.s. schwach, wollte diese Frucht essen. Es wird berichtet, dass es Weizen war, also so Gerste, Weizen, dieses Korn, was auf den Wäldern, auf den Feldern wächst. Er hat es in den Mund genommen, er wollte schlucken. In dem Moment kam Jibril a.s., hat ihn am Hals gepackt, gewürgt, so dass er nicht runterschlucken konnte. Dieser Punkt, wo der Korn stecken geblieben ist, weil Jibril a.s. zugehalten hat, das ist bei uns Männern der Adamsapfel. Nur wir Männer haben den. Der Adamsapfel, Apfel jetzt, also der Begriff aus dem Christentum, die sagen, es war ein Apfel. Wir Muslime sagen, mit größter Wahrscheinlichkeit war es Weizen, Gerste, also ein Korn. Naja, aber das kommt davon, von Adam a.s. Es ist bei ihm stecken geblieben. Bei Hazreti Hawa nicht. Bei ihr ist es durchgegangen, wurde verdaut. Was passiert bei Hazreti Hawa? Frauen, es wurde verdaut. Diese Unreinheit des verbotenen Baumes ging durch ihren Körper. Und es hat zu was geführt, dass die Frau ab da an ihre Periode bekommt. Also die Giftstoffe im Körper, das Unreine, sag ich mal, ausfließen, auswaschen lassen muss. Und das hat eine Frau bis heute. Und wir Männer haben den Adamsapfel auch bis heute. Das, was damals, je nachdem, bei Mann oder Frau, passiert ist. Auf jeden Fall kam dann eine Stimme: O Adam, was hast du getan? Du hast dich dem Gebot Allahs widersetzt. Du bist deinem Versprechen untreu geworden. Adam a.s. und Hazreti Hawa, sie haben jetzt Angst. Sie realisieren jetzt, dass sie auf die Weswese reingefallen sind und sie laufen weg. Weg, nicht weil sie denken, dass sie vor Allah weglaufen können, Hascha, sondern aus Scham, sie schämen sich. Warum unter anderem auch? Weil in dem Moment ihre Kleidungen abgeflogen sind. Die Kleidungen des Paradieses wollten sie nicht mehr bedecken. Sind weggegangen. Sie haben sich also hinter Büschen und Bäumen versteckt. Sie haben was gemacht? Sie haben von den Paradiesespflanzen die Blätter abgerissen und sich damit zugedeckt. Adem a.s. hat drei große Blätter benutzt. Hazreti Hawa, weil ihre Audit, die Audit der Frau mehr ist, hat sie fünf große Blätter benutzt. Und das ist was? Auch wieder an Lehre, die bis heute gilt, das Leichentuch. So wie wir begraben werden. Eine Frau wird in der Regel in fünf Leichentücher gehüllt, ein Mann in drei. Und das kommt aus dem Grund, dass sie so gehandelt haben, als sie entblößt wurden und aus dem Paradies geschmissen wurden. Auf jeden Fall wurden sie dann auf die Erde verbannt. Sie wurden auf diese Dünya verbannt. Und jetzt nochmal ein ganz wichtiges oder separates Thema, möchte ich auch gar nicht allzu lange anschneiden. Sie sind jetzt aus dem Paradies geflogen, aber um das nochmal zu verstehen, Paradies, was für ein Paradies war das Ganze denn? War das das Paradies, was wir als Ziel nehmen, was wir jetzt kennen, lesen und so weiter? Oder war das etwas anderes? Die Gelehrten sagen, es war nicht das Paradies, was wir kennen. Also es war nicht Jannat. Es war nicht das, was wir begehren, sondern es war, in meinen Worten, ein kleiner Abklatsch, eine Miniatur davon, eine Form des Paradieses auf Erden aber. Warum? Weil in dem eigentlichen Paradies, wo wir inshallah reinkommen werden, was uns im Koran beschrieben wird an sehr vielen Stellen, das Paradies trägt Eigenschaften mit sich. Die Eigenschaften sind, in ihnen sind Sachen, die weder ein Mensch je gesehen hat, noch ein Herz je begehrt hat. Adem a.s., ein Mensch, hat die Sachen gesehen, die da drin waren. Also kann es nicht das sein, was mit im Koran mit Jannat, mit Paradies gemeint ist. Adem a.s. hat ja die Sachen begehrt. Als er zurückkam, hat er die Sachen vermisst. Also hat es ein Herz begehrt. Also trifft das auch nicht zu. In Jannat, im Paradies, gibt es keine Sünden. Dort gibt es keine Straftaten mehr, kein Halal Haram. Und bei denen gab es ein Verbot. In Jannat kommt keine Fitna rein. Niemals. Nichts Schlechtes. Und erst recht kein Shaitan. Niemals. Er kam da rein. Ein Jannat, welches in Anführungsstrichen so schlecht bewacht, wie dass sogar der Teufel reinkommt, das ist kein wahrhaftiges Jannat. Damals hat es Allah erlaubt, weil die Prüfung begonnen werden musste. Es war aber, wie gesagt, nicht das eigentliche Jannat. Und einer der wichtigsten Punkte, nicht nur, dass es kein Verbot oder keine schlechten Sachen in Jannat gibt, in Jannat fehlt es an nichts. Alles, was schön ist, ist in Jannat. Und wer war damals nicht in Jannat? Unser Prophet Muhammad a.s. Und er ist doch das Höchste, das Schönste, das Vollkommenste aller Geschöpfe. Könnt ihr euch ein Paradies ohne unseren Propheten a.s. vorstellen? Also ich auf jeden Fall nicht. Und allein dieser Punkt genügt, um zu beweisen zu können, dass das kein Djennet war. Dass es nur als Djennet, als Garten betitelt wurde, als, ich sag mal in meinen Worten, paradiesähnlicher Garten. Es war ein Ort, ob er auf dieser Erde war oder irgendwo anders in der Schöpfung, Allahu Alem, aber es war nicht das Paradies, was sehr lange.
Schon 70.
Da will ich das auch gar nicht mehr so lange halten. Auf jeden Fall kamen die beiden dann jetzt auf die Erde hinab. Sie wurden auf die Erde hinabgesandt und das an zwei verschiedenen Orten. Adem a.s. in Sri Lanka in Indien und Hazreti Hawa in Jidda in Mekka, an zwei verschiedenen Orten. Es wird berichtet, dass die beiden natürlich bereut haben, geweint haben. Manche sagen 70 Jahre lang, manche sagen 300 Jahre lang. Auf jeden Fall haben sie lange bereut und geweint. Hazreti Hawa hat geweint um ihren Mann, weil sie ihn verloren hat, und um der Sünde willen aus Reue. Also 50-50. In Anführungsstrichen Allah Sassi Jin und für sich selber. Und Adem a.s. hat nur aus Reue vor Allah Ta'ala geweint. Und das ist dem zu entspringen, wie die jeweiligen beiden erschaffen wurden. Adem a.s. wurde von Allah erschaffen und seine Sehnsucht galt nur ihm. Hazreti Hawa ist jetzt eine Gottesdienerin. Allah hat sie erschaffen, aber aus was? Aus der Rippe Adem a.s. Also ihre Sehnsucht galt beiden. Beide haben geweint. Ihre Tränen sind in das Meer in Mekka reingekullert, sind reingefallen und aus ihren Tränen ist was entstanden? Die Perlen in den Muscheln. Adem a.s. hat auch geweint, damals in Sri Lanka. Seine Tränen sind auch auf den Boden getropft. Was ist daraus entstanden? Bäume, beziehungsweise ganz bestimmte Bäume und Pflanzen, nämlich Tee, bestimmte Gewürze wie Ingwer, Nelke, Zimt. Und deshalb sind in diesen Sachen bis heute noch Rahmet, solch ein Segen drin. Der Segen von Adem a.s. seiner Reue. In den ganzen muslimischen Ländern wird Tee ohne Ende getrunken. Das kommt noch von dieser Sitte. Es bringt ein gewisses Bereket mit, einen gewissen Segen mit, von seinen Tränen damals. Mit den beiden kam aber auch auf diese Dünya wer? Shaitan. Shaitan wurde im heutigen Irak in der Nähe von Basra heruntergesendet. Und die Schlange, die am Anfang auch ihre Finger mit im Spiel hatte. Sie wurde auch mitgesendet. Sie kommt in Asfahan im heutigen Iran runter. Adem a.s. war am Anfang so schockiert, dass er jetzt auf die Erde kommt und wollte nicht, dass er die ersten Momente auf Zehenspitzen stehen geblieben ist. Er wollte nicht akzeptieren, dass er jetzt auf diese Erde muss. Er wollte wieder hoch in Jannat und ist deshalb erstmal auf Zehenspitzen stehen geblieben. Am Ende ging es natürlich nicht mehr. Da musste er akzeptieren, dass seine Prüfung jetzt hier weitergeht. Er hat bereut, er hat bereut. Und dann wurde ihm irgendwann befohlen, mach dich auf die Suche nach deiner Frau. Er wollte losgehen. Und Shaitan hat währenddessen schon Fitna gestiftet unter den Tieren, die bis dato schon auf der Erde gelebt haben. Er hat gesagt, er ist ein Mensch, er wird euch töten, er wird euch essen, er wird euch benutzen, er wird euer Fell als Anziehsachen benutzen und so weiter. Tötet diesen einen Menschen, bevor er mehr Menschen Nachkommen bekommt. Und sie wollten, die Tiere wollten dann Adem a.s. tatsächlich angreifen. Adem a.s. hatte auch davor Schutz bei Allah gesucht, er hat Dua gemacht und Allah hat ihm befohlen, das erste Tier, was dich angreift, lege deine Hand auf seinen Kopf und dieses Tier wird dir gehorchen. Und das erste Tier, was zu Adem a.s. kam, um ihn anzugreifen, war der Hund. Der Hund kam, wollte Adem a.s. angreifen. Adem a.s. mit göttlichem Befehl hat seine Hand auf den Kopf des Hundes gelegt und der Hund wurde ganz zahm. Hat Adem a.s. dann vor den anderen Tieren beschützt und hat die verjagt. Und daher bis heute noch die Eigenschaften des Hundes. Im Westen sagen ja immer, der beste Freund des Menschen. Aber das hat auch was. Der Hund ist treu dem Menschen gegenüber. Der Hund beschützt den Menschen. Er ist ein Schutzhund, ein Nutztier. Und so sollte er natürlich auch benutzt werden. Als Nutztier, der einen Nutzen für den Menschen bringt und nicht als Gleichgesinnter in den eigenen vier Räumlichkeiten. Auf jeden Fall hat Adem a.s. sich dann auf den Weg gemacht und sie trafen irgendwann in Mekka beim Berg Arafa aufeinander. Dann haben die beiden gesprochen und Wie geht es dir? Wo wurdest du hinabgesandt? Adem Al-Islam sagt, ich kam in Sri Lanka runter und musste einen riesen Weg machen. Und wo kamst du runter? Und der Tawa sagt, hier drüben in Jeddah. Was hast du gemacht? Ich habe so einen Weg auf mich genommen, habe lange gereist, gelaufen, bei Tag und Nacht, bis ich dich gefunden habe. Was hast du gemacht? Ja, ich bin hier gegangen, dann hat Wüste angefangen, bin dahin gegangen, da hat Meer angefangen, habe ich gewartet, hat sie gesagt. So in meinen Worten, hat sie gewartet, hat sich hingesetzt und gewartet. Wurde dann auch gefunden. Und dann gab es auf jeden Fall das große Wiedersehen zwischen den beiden. Den beiden wurde dann auch vergeben. Wann wurde ihnen vergeben? Als Adem a.s. Dua gemacht hat, Ya Rabbi, vergib mir im Namen Mohammeds a.s. Allah sagt, woher kennst du denn diesen Namen? Und er sagt, als ich das erste Mal meine Augen geöffnet habe, habe ich gesehen, dass sein Name neben deinem Namen geschrieben stand. Das zeigt mir, dass er das höchste Geschöpf der Menschen sein muss, wenn du ihn seinen Namen mit deinem Namen gleichsetzt. Und ihm zu ehren, habe ich in seinem Namen um Vergebung gebeten. Und Allah sagt, ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben, o Adam. Und Mikael a.s., der Engel, sagt zu Jibril a.s., dann geh du jetzt auch zu Hawa und sag, Allah hat dir auch vergeben. Warum? Sagt Jibril a.s. Und Mikael a.s. sagt, Adem führt und Hawa folgt. Wenn Adem reuig ist, ist es Hawa auch. Wenn Adem a.s. vergeben wird, dann wird ihr auch vergeben. Und so sollten wir Männer natürlich auch in der Gesellschaft sein. Sowohl in unseren Familien, Beruf, gesellschaftlich. Wir müssen uns zusammenreißen und wir müssen dem Islam folgen. Wenn wir Vorreiter sind, dann tun andere es uns gleich. Sowohl unsere Kinder, Nachkommen, als auch unsere Frauen. In der Familie, in den eigenen vier Wänden. Wenn der Mann Harmonie mit reinbringt und auch Gottesdienste mit reinbringt, das Praktizieren mit reinbringt, was denkt ihr, wie schnell das klappt? Wenn er es wahrhaftig macht, wenn er es auch mit Liebe und Zuneigung in der Familie macht, dass die anderen auch anfangen. Aber wenn er es nicht macht, wie schwer es ist, dass irgendwer anders im Haushalt damit anfängt. Es klappt ja, aber es ist nicht die Regel. Die Regel ist, Adem führt und Hawa folgt. Ihm beiden wurde vergeben. Allah sandte zu ihnen nach Mekka, Beitul Mamur, die Himmelskaaba, die Kaaba aus dem Himmel, wo die Engel am Anfang Tawaf drum gemacht haben, sandte er auf diese Dünya, auf diese Erde, nach Mekka, wo heute Beitullah, also das Hause Allahs, die richtige Kaaba, die wir heute kennen und auf Fotos immer sehen, wo die jetzt steht, da sandte er damals Beitul Mamur hin. Mit Hajarul Aswad, dem Stein, der schwarze Stein. Damals war er noch nicht schwarz, damals war er weiß, leuchtend. Er hat solch ein Nur von sich ausgestrahlt, dass ein sehr großes Gebiet davon nur durch diesen einen Stein erleuchtet wurde. Wenn eine Straßenlaterne 10 Quadratmeter erleuchtet, der Stein hat sehr viel mehr erleuchtet. Wie viel mehr? So wie das gesamte jetzige Haram-Gebiet. Diejenigen, die in Hadsch oder Umre waren, die wissen das, Masjid Haram, ne? Es gibt ein Haram-Gebiet. Wenn du die Umre oder die Hadsch vollziehen willst, gehst du davor noch in deinen Ihram-Zustand, ziehst dich um in die weißen Tücher und so betrittst du das Haram-Gebiet. Innerhalb dieses Gebietes gelten andere Regeln. Du darfst beispielsweise nicht schlachten, kein Blut vergießen, keine Pflanzen rausrupfen und so weiter. Darfst dir selber keine Haare schneiden. Aber jeder, der, inshallah, möge Allah es uns allen ermöglichen, mal dahin fliegen wird, zu Hadsch und zu Umre, der wird das inshallah auch noch kennenlernen. Das Haram-Gebiet wurde daran begrenzt, wie weit Hajarul Aswad damals geschienen hat, bis er irgendwann natürlich schwarz wurde, der schwarze Stein. Schwarz, da gibt es jetzt verschiedene Meinungen, warum er so geworden ist. Er ist unter anderem ein Zeuge, der unsere Taten aufschreibt, die Hadsch machen und so weiter, also auch Zeuge der Sünden. Je mehr Sünden wir gemacht haben, wie Muslime, je edebloser, anstandsloser, also mit schlechtem Benehmen, wie wann, desto dunkler wurde er mit der Zeit. Aber da gibt es verschiedene Geschichten, wie er so schwarz wurde. Naja, auf jeden Fall. Allah ließ dann über Adem a.s. über seinen Rücken streicheln und aus seinem Rückenmark floss etwas runter, das sich in seinen beiden Händen gesammelt hat. Nämlich alle seine Nachkommen, also wir alle Menschen. Die Beni Adam, so wie es im Koran sehr oft erwähnt wird. Die Leute, die später, die Menschen, die später Jannat, inshallah gehören wir alle dazu, betreten werden, Die haben sich in der rechten Hand versammelt und waren hellleuchtend. In der linken Hand dunkel und schwarz waren die Menschen, die zu den Höllenbewohnern, Jehennem-Echli, gehören werden. Uns wurde es allen damals schon vorherbestimmt, wie wir uns am Ende der Prüfung entscheiden oder innerhalb der Prüfung entscheiden werden und was wir dann als Lohn oder Strafe bekommen werden. Und je nachdem hat Allah schon gezeigt, wer sich für was entscheiden wird. Und inshallah, möge Allah uns allen ermöglichen, uns mit unseren eigenen Taten, mit unserem eigenen Willen, uns für die gute, lichterfüllte Seite der Jannat Ahli zu entscheiden, aufgrund unserer Taten, unseres Glaubens. Auf jeden Fall hat Adem a.s. alle Menschen gesehen in seiner rechten und linken Hand, die jemals noch kommen werden. Unter ihm hat er beispielsweise einen ganz besonderen, strahlenden Mann gesehen. Er fragte ja, Allah, wer ist das, der so besonders strahlt? Und Allah meinte, das ist Dawud a.s., der Prophet. Allah meinte, wie lange wird er leben? 60 Jahre seit Allah. Da meinte Adem a.s., oh, das ist aber sehr kurz. Kannst du ihn nicht länger leben lassen, mehr Leben schenken? Er ist so lichterfüllt, ich würde mir das für ihn wünschen. Allah meinte, nee, das ist besiegelt. Sein Rizq ist 60. Dein Rizq ist so und so viel. Und da meinte Adem, kann ich von meinem Rizq etwas an ihn abgeben? Ich würde ihn gerne 40 Jahre meiner Lebenszeit schenken. Allah meinte, wenn du von deiner Lebenszeit 40 Jahre abziehst und ihn schenkst, dann okay. Einfach ein Transfer. Und so wurde es besiegelt, dass Dawud a.s. nicht nur 60, sondern 100 Jahre lang leben wird. Und das hat er am Ende auch getan. Auf jeden Fall, wo dann alle Seelen versammelt wurden, das war welcher Tag? Das war Kalubella. Kalubella, der Tag, wo wir alle vor Allah versammelt wurden und wo wir alle befragt wurden, unsere Seelen. Wer ist dein Herr? Also wer ist Allah? Du bist unser Herr. Wir haben alle bezeugt, dass Allah unser Gott ist, unser Herr ist. Wir alle haben uns als Muslime anerkannt und unser Ziel ist es jetzt auch am Ende dieses Lebens, dieses Versprechen, was wir damals geleistet haben, zu erfüllen. Auf jeden Fall noch zwei, drei kleine Details, dann ist es auch vorbei, inshallah. Adem a.s. und seine Frau Hazreti Hawa haben jetzt diese Erde bewohnt und sie haben angefangen, hier zu leben, hiermit klarkommen zu müssen. Das erste, was sie hier bekommen haben, war aus Jannat ein paar Weizenkörner. Von welchem Baum? Von dem verbotenen Baum. Denn es war ein Erdenbaum, ein Baum aus dieser Dünya. Sie haben davon, man berichtet, sieben Körner mitbekommen. Sie haben diese sieben Körner genommen, haben sie eingesät, bewässert, wachsen lassen. Dann sind Pflanzen rausgewachsen, haben sie geerntet, haben sich dann Brot gebacken. So haben sie dann überlebt, Essen gemacht, Tiere gezüchtet, angebaut, haben ihre erste Kleidung haben sie aus Schafspelz bekommen. Und auf jeden Fall haben sie so gelebt. Damals gab es dann auch Geh- und Verbote. Beispielsweise gab es für die beiden die Pflicht zu beten. Sie mussten auch beten, aber auch zu fasten. Den Ramadan, wie der, der heute da ist, den wir jetzt gerade leben, den gab es auch damals schon. Sie mussten fasten. So. Jetzt eine letzte kurze Geschichte, das wird wahrscheinlich eher die Schwestern, die zuhören, interessieren. Nämlich im Gebet hat Hazreti Hawa jetzt angefangen, ihre Periode zu bekommen. Und dann hat sie gefragt, ja Adem, was soll ich jetzt machen? Soll ich weiter beten oder aufhören? Und er meinte, ich weiß nicht. Fragen wir Jibril a.s. Jibril a.s. sagt, ich weiß auch nicht. Frage ich mal Allah. Hat Allah gefragt und Allah Ta'ala hat gesagt, wenn eine Frau ihre Periode bekommt, dann braucht sie währenddessen nicht beten. Sie ist dann von der Pflicht ausgenommen und muss es nicht tun. Und Hazreti Hawa hat jetzt aber auch noch gefastet. Sie war im Monat Ramadan und sie hat das dann auch abgebrochen. Sie hat auch aufgehört zu fasten. Sie meinte, Gebet und Fasten, beides Gottesdienste. Es war ihre Meinung. Es war aber nicht Allahs Befehl. Allah hat es ihr dann am Ende erlaubt und hat gesagt, so wie du es gesagt hast, soll es dann auch bleiben, aber es war nicht mein Befehl. Und daher kommt die Tatsache, dass eine Frau, wenn sie ihre Periode bekommt, die verpassten Gebete nicht nachbeten muss, aber wenn sie Fastentage durch die Periode verpasst, nicht betet, dann muss sie diese am Ende nachholen. Denn für das Fasten hat sie sich selber die Erlaubnis gegeben und für das Gebet hat Allah persönlich ihr die Erlaubnis gegeben. Für das Gebet muss sie es nicht nachholen. Warum? Weil Allah eine Gruppe von Engeln extra dafür beauftragt hat, wenn eine Frau nicht beten kann, die Gebete, die sie verrichtet hätte, anstatt ihrer für sie zu beten. Und es wird ihr gut geschrieben. Also eine Frau, die nicht betet, weil sie ihre Periode bekommt, bekommt trotzdem den Lohn für die Gebete. Und nicht für irgendwelche Gebete, sondern für ein Jemaat-Gebet, was die Engel verrichten für sie in ihrem Namen. Auf jeden Fall hat Adam a.s. auch noch aus dem Jannet ein paar Sachen mitgebracht. Unter anderem der Ring, einen Ring. Er hat einen Ring getragen und er hat einen Stock mitgebracht. Einen Hirtenstock, mit dem er dann die Tiere angewiesen hat, getrieben hat und so weiter. Dieser Ring war der Ring von Süleyman a.s., über den wir später, inshallah, noch sehr viel mehr erfahren werden. Und der Stock war welcher Stock? Der Stab von Musa a.s., mit dem er später das Meer geteilt hat. Und im Laufe der Zeit haben die beiden dann auch ihre ersten Kinder bekommen. Und wie oder wer die Kinder waren, wie viele sie bekommen haben, wann und wie oft und was die Kinder dann so alles angestellt haben, das werden wir dann inshallah in der nächsten Sitzung über Adem al-Islam bzw. über die Geschichten der Propheten erfahren. Das war's dann auch. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr belastet. Ich habe jetzt wieder sehr viel erzählt, ist lang gezogen, aber inshallah war es trotzdem interessant und lehrreich für uns. Jetzt haben wir die Geschichte von Adem a.s. gehört. Möge Allah Ta'ala unsere Seelen auch mit seiner Seele in Verbindung halten. Möge Allah Ta'ala uns seine Eigenschaften, seine schönen Eigenschaften uns selber zuteil werden lassen. Möge Allah Ta'ala uns dieselbe Reue ermöglichen, wie er Adem a.s. ermöglicht hat. Möge Allah Ta'ala uns zu solch einem Menschen machen, einem wahrhaftigen Menschen, so wie Adem a.s. einer war. صلى الله العظيم الفاتحة